Ja, wie werden eigentlich Menschen zu Leitern? Wie werden Gemeindemitglieder zu Leitern einer Gemeinde oder zu Ältesten, wie man das auch nennt? Was sagt die Bibel denn dazu? Das ist doch immerhin das Buch, in dem es darum geht, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt und wo wir sehen, dass Gott immer Menschen dazu beruft, andere anzuleiten, andere zu führen. Da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten, wie Gott sich Menschen sozusagen an Land zieht. Manchmal werden sie lange vorbereitet und es braucht eine längere Zeit. Und wir kriegen am Anfang schon gesagt, dass da sowas im Busch ist, wie zum Beispiel bei Petrus. Andere werden scheinbar von jetzt auf gleich zu Leitern berufen, wie zum Beispiel Mose, da kommen wir heute zu. Alle haben sie aber eines gemeinsam, es ist eine lange Vorbereitungszeit, die sie durchmachen. Häufig merken sie davon gar nichts. Da passieren im Leben verschiedene Dinge, manches geht auch gründlich schief. Und bemerkenswert, in Gottes Reich Aufgaben zu übernehmen, die etwas mit Leitung zu tun haben. Die andere anleiten, andere führen. In der Predigt heute und in der nächsten Woche geht es darum, wie Menschen sich für Leitungsaufgaben gewinnen lassen auch, manchmal auch mit Widerstand, und wie sie ausgestattet werden mit Gaben und Fähigkeiten, wie Gott sie begleitet und sie in ihre Leitungsaufgabe auch hineinwachsen. Nächste Woche wird es um Petrus gehen. Im Gemeindebrief steht, dass Johannes Reimer predigt. Die Predigt muss verschoben werden, weil er im Ausland unterwegs ist. Siegfried Levering wird predigen über Petrus. Spannende Lebensgeschichte, auch eine spannende Leitungsgeschichte. Und heute geht es um Mose. Wenn man die ganzen Leitungstypen in der Bibel anguckt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, erinnert mich das an die Predigt von letzter Woche. Ich weiß nicht, wer letzte Woche die Predigt miterlebt hat, entweder hier oder vielleicht auch vor dem Bildschirm. Waldemar Leinweber hat gepredigt auch darüber, was Leiter auszeichnet, und hat gesagt, es gibt so Hinderungsgründe, das sind Persönlichkeitsstörungen. Und als ich dann so nachgelesen habe, verschiedene Lebensbilder von David, von Mose, auch von Petrus, dachte ich, es waren alles Gestörte. Und es waren alles Menschen mit Macken und mit Mängeln, und Gott hat sie trotzdem berufen. Gott hat sie auch verändert. Das ist ja auch das Schöne, dass nicht alle Macken und Mängel und alles, was uns vielleicht auch stört, so bleibt. Aber keiner war von denen perfekt. Manche hätten wir vielleicht im Leben niemals in der Ältestenwahl, in der Vorschlagswahl oder in dem ersten Abschnitt uns ausgesucht. Aber Gott hat sie sich ausgesucht. Deswegen, jetzt habe ich, glaube ich, diesen Knipser liegen lassen, den muss ich mal schnell holen. Vielleicht kann man das schon mal anschalten. Ja, vielen Dank. Begabt, berufen und lernbereit. Bevor wir da weitergehen und uns Mose mal anschauen, ein bisschen gucken, was da eigentlich passiert, gibt es einige Wahrheiten, die enorm wichtig sind. Ich habe hier vier Wahrheiten, die möchte ich mit euch kurz durchgehen. Die erste: Gott beruft Gestörte in seinen Dienst, auch in seinen Leitungsdienst. Also es gibt keine Menschen ohne Störungen. Es gibt keine Menschen, wo alles glatt läuft. Manche sieht aus so, als würde alles glatt laufen. Aber es gibt keine, die keine Störungen haben. Irgendwo man denkt, Mensch, das hätte ich gern bei mir anders. Oder da müsste ich eigentlich wachsen. Oder da habe ich Defizite. Das ist die zweite Wahrheit. Wir gehören alle zu dieser Kategorie. Wir sind alle Mängelexemplare mit Macken und komischen Seiten. Wir haben alle mehr oder weniger in unserem Leben mit Zerbruch vielleicht zu kämpfen gehabt, mit Fehlern, mit Scheitern und wir haben mit Versagen im Leben umzugehen. Die dritte Wahrheit: Gott schaut nicht auf unsere Mängel, sondern zeigt uns, wer wir sind und werden, wenn wir uns ihm überlassen und uns auch von ihm berufen lassen. Also es geht hier nicht darum, die eine Wahrheit gegen die andere, so erst das und dann vergessen wir es, sondern das gehört alles zusammen. Und die vierte Wahrheit nochmal: Gott macht aus unseren Lebenswunden, also aus unseren Störungen, Kompetenzzentren. Das heißt, er baut mit Mängelexemplaren sein Reich. Ja, er baut auch unsere Störungen um und macht aus ihnen etwas Gutes. Gott gebraucht uns mitsamt unserer ganzen Lebensgeschichte. Nicht nur mit unseren Schokoladenseiten. Auch das, was wir vielleicht gerne hinter verschlossenen Türen halten, gebraucht Gott. Gott gebraucht auch unser Scheitern, die Umwege, die Wunden in unserem Leben. Und das ist das Grandiose. Wir müssen also nicht irgendwie erst mal 50 Jahre in die Gemeinde gehen, hart daran arbeiten, dass wir möglichst alle Macken ablegen, um irgendwie brauchbar zu sein, sondern da stehen wir als Menschen mit unserer Lebensgeschichte und auch als Menschen mit den Brüchen und Gott gebraucht auch das. Deswegen ist es auch gut, nicht das, was im Leben gescheitert ist und zerbrochen ist, irgendwie wegzudrücken oder den Teppich zu kehren, sondern zu sagen, ha, das ist Teil meiner Lebensgeschichte. Ich hätte mir es anders ausgesucht. Aber das ist auch Teil. Oder der Charakterzug bei mir, dass ich so jähzornig bin oder sonst irgendwie. Das ist Teil meiner Lebensgeschichte. Ich hätte das gerne anders. Verändere du das, aber gebrauche mich trotzdem. Nichts, aber auch rein gar nichts hindert Gott an einer Berufung. Weil es häufig so ist, dass gerade in dem Dienst für Gott, Gott uns formt, uns prägt, auch an uns schleift. Manchmal ist es auch nicht so ganz angenehm. Aber Gott lässt uns reifen in dem Dienst. An dem Beispiel eben heute und in der nächsten Woche werden wir das sehr deutlich erleben. Heute geht es, wie gesagt, um Mose. Mose und Petrus sind eigentlich zwei Menschen mit Fehlern und Macken, die Gott beruft, mit denen er sich auf eine Reise begibt, die er formt, die er wachsen und reifen lässt. Bemerkenswert bei allen, das ist so ein Überbild sozusagen über Leitung, dass immer irgendwie von Hirte und Herde die Rede ist, von dem Bild von Leitung als Hirtenaufgabe. Es gibt im Neuen Testament auch eine Geistesgabe, das heißt, die ist beschrieben als ein Hirte sein, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber dieser Überbegriff für Leitung heißt Hirte. Nun kommt Petrus nicht aus dem Hirtengeschäft, sondern aus dem Fischergeschäft, da werden wir vielleicht auch nächste Woche noch was von hören, aber Mose kommt auch nicht aus dem Hirtengeschäft, aber der ist da gelandet. Aufgrund seiner Störung und aufgrund seiner Macken. Mose ist aufgewachsen als Sohn von hebräischen Sklaven in Ägypten, aber im Haus des Pharaos. Als Tochter, als Sohn der Tochter des Pharaos. Und er kommt also aus ziemlich hohem Hause, war sich aber seiner Abstammung durchaus bewusst. Und er liebte auch noch sein Volk. Und sah, dass es unterdrückt wird und dass er privilegiert ist, nicht wie die meisten anderen oder wie alle anderen. Und eines Tages geht er so durch die Gegend und sieht, wie ein ägyptischer Aufseher einen seiner Landsleute verprügelt, weil er irgendwie zur falschen Zeit in die falsche Richtung geguckt hat oder sowas. Braucht er nicht viel. Was macht er? Er schlägt diesen Aufseher kurzerhand tot. Das war sein Verständnis von Retten und Befreien. Tragischerweise war das der erste große Bruch auch in Moses Leben. Er muss fliehen, es kommt raus, er muss fliehen. Er wird plötzlich als Teil des Hohen Hauses in Ägypten selbst verfolgt. Das ist eine strafbare Handlung, auch da schon. Da wird auch bei Königshäusern, Mitgliedern des Königshauses keine Ausnahme gemacht. Er muss fliehen und landet als Hirte in der Wüste. Vom angesehenen Mitglied des pharaonischen Königshauses zum Hirten von Rindviechern in der Wüste. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters, er hatte mittlerweile da seine Frau kennengelernt, und zieht mit ihnen durch die Trockenheit und versucht irgendwie, ihnen was zu futtern zu beschaffen. In diesen 40 Jahren, die Gott im Übrigen dann im Hintergrund nutzt, diese Hirtenzeit, um ihn für eine größere Aufgabe vorzubereiten auch, wo er eigentlich gar nichts tut für Gott, offensichtlich, entwickelt er neben vielleicht vielen guten Dingen, die er im Hirtensein lernt, auch eine Macke. Es entwickeln sich meistens so Parallelen. Man entwickelt gute Dinge und gleichzeitig kommen manche auch negativen Dinge auf, gut, wenn man da einen Blick drauf hat. Und das ist eine Störung und die heißt Mangeldenken. Natürlich, doch klar. Er hat Mist gebaut, hat einen ermordet, flieht und hat jetzt 40 Jahre lang Zeit nachzudenken, was er da gemacht hat. Und auf welche Gedanken kommt man da denn? Ich wollte meinem Volk helfen und hab's vermasselt. Und jetzt bin ich hier gelandet, völlig zu Recht. Aus dem Königshaus, aus einem angesehenen Menschen bin ich hier in der Wüste gelandet. Ob er an Gott gedacht hat, weiß ich nicht. Jedenfalls entwickelt er dieses Mangeldenken und wie sich dieses Mangeldenken äußert, das schauen wir uns jetzt an. Ich nehme euch rein mit in diese bemerkenswerte Szene, die man nur mit einem Phänomen beschreiben kann. Hier brennt der Baum. Ich weiß nicht, wer diesen Spruch kennt, den sagt man oft, wenn jemand in Krisenmodus gerät oder wenn irgendwie was plötzlich in heller Aufregung ist. Bei Mose heißt es, hier brennt der Busch. Und das ist in der Wüste auch nichts Unübliches. Da ist es heiß und trocken, da brennt öfters schon mal und dann verbrennt das Zeug aber. Dieses trockene, dürre Zeug. Aber dieser Busch brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Und dann heißt es von Mose, das muss ich mir aus der Nähe anschauen. So steht es dort, 2. Mose 3. Eigentlich steht hier, als er das sieht, sagt er, ich muss von meinem Weg abbiegen. Ich muss von meinem Weg abbiegen. Wie recht hat er, dass er von seinem Weg abbiegen muss? Er tut das. Er geht hin und dieser Gedanke, ich muss von meinem Weg abbiegen und dieses Hingehen zu diesem brennenden Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt, ist die Kurskorrektur in seinem Leben. Er ahnt noch nicht, wie sehr er jetzt von seinem Weg abbiegt, beziehungsweise wieder auf den Weg Gottes einbiegt. Wie Gott ihn ruft zurück auf den Weg. Er war nur neugierig, wollte sich das anschauen und kommt in einen Strudel rein, wo er von Gott gebraucht wird und der zum Heil und zur Rettung für ein ganzes Volk wird. Gott veranlasst ihn, von seinem bisherigen ausgetretenen Weg abzubiegen. 40 Jahre sind ja keine kurze Zeit. Da gehen viele in Rente, 40 Jahre gearbeitet, jetzt ist endlich Ruhe. bei Mose ist nach 40 Jahren beginnt das Leben erst. Nicht mit 66, sondern mit 80. Gott veranlasst ihn, wieder auf seinen Weg einzubiegen. Mose verlässt also die eingefahrenen Wege und begegnet Gott. Und dann brennt bei ihm auch innerlich der Busch, weil derartige Gottesbegegnungen und Berufungen, wie sie hier geschehen, immer eine Art Lebenswende sind. Eine Wende, dass Gott neue Aufgaben schenkt, dass Gott sagt, mit dir habe ich was vor. Und lass dich mit reinnehmen. Ich lese uns einige Verse aus 2. Mose 3, aus dieser Begebenheit, die Mose hier mit Gott hat. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose. Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin hergekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe sie in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer oder Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Gott redet zu Mose und sagt, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat. Mich gewundert, dass er nicht sagt, ich bin der Gott, den du verehrst. Ob in diesem ganzen Schlamassel, in diesem falschen Abbiegen 40 Jahre vorher, Mose vielleicht Gott wirklich aus dem Fokus verloren hat? Jedenfalls macht Gott sich auf hin zu Mose nach 40 Jahren und gibt sich ihm zu erkennen und sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllt sein Angesicht, er hat wahrscheinlich noch eine Ahnung, diesen Gott kann ich nicht anschauen, dann muss ich sterben. Und dann stellt Gott sich vor und dann tut er zwei Dinge gleichzeitig, die für Moses Berufung von entscheidender Bedeutung sind. Erstens, er teilt Mose seine Absichten mit. Und das Zweite, er offenbart ihm sein Wesen. Er teilt Mose seine Absichten mit und damit, gerade mit dem, dass er seine Absichten mitteilt, teilt er auch sein Wesen mit. Er zeigt sich, wer er ist. Wenn wir das mal lesen, ich habe die Not meines Volkes gesehen. Ich bin ein Gott, der sieht, der nicht wegschaut, wo es Elend und Leid gibt. Ich habe ihre Schmerzensschreie gehört. Vielleicht kannst du das für dich jetzt auch heute Morgen mal ganz, ganz persönlich hören. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Gott ist ein Gott, der dich hört. Er sagt, ich weiß um ihre Schmerzen. Gott weiß um deine Situation. Ich bin herabgekommen, um heraufzuführen. Gott sitzt nicht irgendwo, wie es in einem Lied heißt, in a distance. Weit weg in Distanz. Gott kommt runter in den Staub, in die Not, in die Traurigkeit, in die Schwierigkeit, um heraufzuführen, um aufzurichten. Ich will retten und befreien, sagt Gott. Ich will die Fülle schenken und ins gelobte Land bringen. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo die Fülle ist und das gelobte Land bringen. Gott will dich retten und befreien, aus was, in was du auch immer drin hängst, in welcher Störung, in welchem Mangeldenken, in welcher welche Defiziten du auch gefangen bist. Gott will dich befreien, retten, dich aufrichten. Und Gott hat Hoffnung für dich. Er bringt dich ins gelobte Land. Ewigkeitshoffnung. Hatte damals Mose noch nicht. Das ist Gottes Plan mit seiner Menschheit. Von knapp 4000 Jahren vorher bis heute. Und Gott ist derselbe vor 4000 Jahren, wie er heute ist. Gott ist ein Gott, der sieht, hinhört, weiß, herabsteigt ins Elend, der aufrichtet. Was sich hier zeigt, wird 2000 Jahre später für alle sichtbar. Jesus kommt herab, Gott kommt selbst in die Not dieser Menschheit. Er reduziert sich in menschliches Wesen und menschlichen Körper und menschliches Sein, um zu helfen, um das zu tun, was Gott damals mit dem Volk Israel getan hat, aus Sklaverei zu befreien, aus Schuld, aus Sünde, aus Not und aufzurichten, damit wir aufatmen und leben können. Und wenn du das für dich einfach noch nicht so angenommen hast, das ist das, was Gott will. Retten und befreien. Lass dich retten und befreien. Gott will, dass dich auf seinen Weg ziehen. Gott offenbart sich sein Wesen durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, durch Visionen, wie auch immer. Im Übrigen erinnert Gott hier den Mose nicht nur jetzt daran, sondern immer und immer wieder im Laufe seines Dienstes, wer er ist. Gott erinnert uns immer wieder daran, muss es immer wieder tun. Es liegt daran, dass wir genauso wie Mose Mängelexemplare sind, mit schwerem Hang zur Vergesslichkeit. Mit schwerem Hang zur Vergesslichkeit, was Gottes Größe angeht. Wir haben es eben auch in der Begrüßung schon gehört. Mit schwerem Hang zu vergessen, wie barmherzig Gott ist. Wie viel Gnade er hat. Und dass das nicht eine Sache ist, die er tröpfchenweise so in Impfdosen verabreicht, sondern uns mit überschüttet. Dass wir sowas vergessen, das möchte Gott nicht. Und deswegen erinnert er Mose und uns immer wieder daran. Was genauso seit 2000 Jahren macht, er beruft Menschen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Gott sagt also Mose, was er vorhat, und er zeigt ihm dabei direkt, wer er ist. Ein Gott, der sieht, hört, weiß, herabsteigt, sich runterbeugt, aufrichtet, rettet, Ewigkeitsperspektive schenkt. Und sagt, das alles will ich tun. Und ich glaube, dass Mose am Anfang begeistert ist, denkt, wow, das ist eine gute Idee. Und als Gott Mose sein Wesen offenbart hat, sagt er, so, jetzt zu dir, mein Freund. Also so ungefähr. Es heißt wörtlich, deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment innerlich bei Mose der Busch brennt. Und das wird auch deutlich bei dem, was er da sagt. Er sagt nicht, ja, ich wusste es, ich bin zu höherem berufen. Ich dachte nur, das wird nichts mehr, weil ich es einmal vermasselt habe. Da kommt ein Dialog, der dieses Mangeldenken, diese Minderwertigkeitskomplexe von Mose ziemlich deutlich macht. Und die stehen dann auch noch alle in der Bibel. Ist auch manchmal, stehen eben in der Bibel die Menschen, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten. Die Bibel ist nicht das Buch der Heldengeschichten, der Makellosen, derer, die sie als Überflieger durchs Leben rauschen, sondern das ist das Buch von Gott, der Menschen mit Defiziten und Einschränkungen und Mängeln beruft, sie befreit, sie begabt, dass sie Dinge tun können, die sie menschlich gesehen eigentlich gar nicht tun könnten. Der folgende Dialog, den habe ich ein bisschen abgekürzt. Ich habe mal so ein paar Dinge rausgenommen, und weil es deutlich wird, so in der Kürzung, wie Mose sich mit Händen und Füßen wehrt, wie Mose von sich denkt und wie Gott mit ihm umgeht. Ich empfehle euch, das nachzulesen. Das steht in 2. Mose 3 und 4. Das können wir hier nicht alles lesen. In 2. Mose 3 und 4, dieses Gespräch Gottes, diese Berufung, könntest fast sagen, dieser Kampf Gottes mit Mose und Moses Kampf mit Gott. Also, Gott, geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao, du sollst mein Volk aus Ägypten rausführen. Mose, ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich denn zum Pharao gehen nach Ägypten und das Volk Israel herausführen? Gott, ich werde dir beistehen. Mose, wer bist du eigentlich? Wer ist denn, wie ist denn dein Name? Was soll ich denn sagen? Nur mal angenommen, ich würde gehen und wer mich gesandt hat? Gott, sag ihnen, der Ich bin da hat dich geschickt. Mose, oh, was, wenn die Leute mir nicht glauben? Sie werden mir garantiert nicht glauben und auch nicht auf mich hören. Gott, du wirst in meinem Namen Wunder tun. Und dann zeigt Gott ihm einige Wunder. Er zeigt sie ihm. So, er macht eine kleine Show vor Mose und sagt ihm, du wirst in meinem Namen diese Wunder vor ihren Augen tun und sie werden dir glauben. Mose, ach Herr, ich habe noch nie gut reden können. Und auch seitdem du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das jetzt gerade nicht besser geworden mit dem Reden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Gott, ich werde dir auch da helfen, was du reden sollst. Immerhin habe ich den Menschen die Sprache gegeben. Mose, Herr, nimm's mir nicht übel. Schick einen anderen. Gott, jetzt reicht's. Du gehst. Und ich schicke dir auch noch deinen Bruder mit, Aaron, der kann gut reden. Ihm helfe ich und ich helfe dir. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt. Und den Stock hier nimm mit in die Hand. Mit ihm wirst du die Wunder tun, die ich dir gezeigt habe und die dich ausweisen. Und dann ist das Gespräch beendet. Und Moses Berufung steht. Und das Bemerkenswerte, ein Mose, der sich mit Händen und Füßen wehrt, der im Türrahmen wirklich quer steht, so dass man denkt, da kommt keiner mehr durch, der geht. Der macht es. In aller Unbeholfenheit, mit allem Mangeldenken, Gott sagt nicht, ja okay, ich schick dich erstmal zum Therapeuten. Mach mal 4 Jahre eine saubere Therapie und dann kommst du wieder. Bis dahin wird es wohl soweit sein, dass du dein Mangeldenken bearbeitet hast, auch dir klar geworden bist noch über die anderen Störungen, die noch so da sind und was da alles noch sonst so dich davon abhält und was noch, ach, mich auch davon abhält, dir eine Aufgabe anzuvertrauen. Gar nicht. Die ganze Diskussion zeigt, wie Mose denkt, ich kann es nicht, ich bin nichts. Dieses Mangeldenken ist eine der größten Störungen tatsächlich in einer Leitungsaufgabe. Aber deswegen geht Gott auch dieses Mangeldenken an, indem er ihm sagt, ich bin da, ich rette, ich befreie, ich helfe auch dir. Indem er diesem Mose eine Zusage nach der anderen gibt und indem er sagt, geh trotzdem. Es ist aber auch gut, wenn wir diesem Mangeldenken begegnen. Ich glaube, das hat nicht nur Mose damals beschäftigt, sondern beschäftigt auch manchen heute. Wer bin ich denn? Kann ich das überhaupt? Habe schon so viel erlebt, dass was nicht funktioniert, dass es nicht klappt, dass ich was versucht habe für Gott und hat doch nicht. Diesem Mangeldenken können wir begegnen. Wir müssen ihm auch etwas entgegensetzen, dass wir nicht in dieses Denken reinkommen, ach, wer bin ich denn schon? Und da gibt es auch manche falsche, fromme Demut, die heißt, ja, du bist ja gar nichts. Wenn hier irgendjemand was tut, ist das Gott, nicht du. Fang ja nicht an, dir was einzubilden. Und bevor du überhaupt erst auf den Weg kommst, dir was einzubilden, sagen wir lieber, ich bin doch nichts und ich kann doch nichts. Und dann kommt das manchmal pseudo-fromm daher, ist es aber nicht. Es ist einfach nur falsch. Deswegen können wir dem Mangeldenken das entgegensetzen, was Gott sagt. Und jetzt habe ich hier auch nochmal 4 Punkte. Und ihr könnt sie vielleicht auch abfotografieren oder später in YouTube nochmal nachgucken. Das sind wichtige Dinge und ich würde dich ermutigen, damit morgens aufzustehen und dir das zu sagen, weil das Wahrheiten Gottes sind. Die erste ist, ich weiß, dass ich ein gesegneter, von Gott beschenkter und ermutigter Mensch bin. Das zweite, Daher habe ich anderen etwas zu geben. Ich bin offen für die Möglichkeiten, die Gott mir gibt, Menschen zu ermutigen, aufzubauen, ihnen zu dienen und ihnen Unterstützung zu geben. Das Dritte. Wenn mir Fehler passieren, dann ist das keine Katastrophe. Ich bin ein Mensch, der von der Vergebung lebt und kann daher anderen auch um Vergebung bitten. Und ich kann aus Fehlern lernen. Es gibt einen schönen Spruch von einem amerikanischen Leiter, der heißt, übersetzt, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Und das Vierte, ich kann mit Zuversicht meine Berufung leben, weil ich mit Gottes Möglichkeiten rechne und weiß, dass Jesus und sein guter Geist mich mit allem ausrüsten, was ich brauche, um meine Berufung zu leben. Und es ist gut, sich das an den Spiegel morgens im Bad zu hängen. Und wenn du denkst, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann erkenne ich kaum mich, geschweige denn, dass ich was lesen kann, dann leg dir das Blatt neben an den Frühstückstisch und lies dir das. Und dann bete und danke Gott, dass es so ist, dass er dich gesegnet hat, dass du befreit und beschenkt bist und dass er dich heute gebrauchen will. Und heute darfst du seine Berufung leben. Mose fängt an, seine Berufung zu leben. Er ist dabei ziemlich unsicher. Er muss erst in seine Aufgabe reinwachsen. Deswegen stellt ihm ja auch Gott seinen Bruder zur Seite, macht ein Teamwork draus. Er muss gar nicht allein gehen. Die Jünger sind später auch zu zweit ausgesandt worden. Mose geht und lernt und dient. Alles zusammen. Zwei wichtige Dinge, die Mose bei allen Macken mitbringt, ist Teamfähigkeit und Lernbereitschaft. Jo, er hat sich dagegen gewehrt. Am Anfang wollte er nicht lernen, sondern wollte vielleicht auch in der Wüste seine Ruhe haben. So ein brennender Dornbusch ist ja so ein aufregendes Erlebnis, aber ein Volk aus der Sklaverei zu führen, das war ihm doch ein bisschen zu aufregend. Aber Gott sagt natürlich auch, gibt ihm auch gar keine große andere Wahl und sagt, das machst du jetzt. Und dann macht er es aber auch. An einem Beispiel wird auch diese Lernbereitschaft nochmal besonders deutlich. Und ich lese uns nochmal einen Text. Diesmal steht er in 2. Mose 18 und ihr könnt ihn hier mitlesen. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um in Streitfällen Recht zu sprechen. Mittlerweile waren sie aus Ägypten ausgezogen und in diesem Volk Israel gab es immer noch einen riesen Trubel. Die haben sich immer noch gestritten, obwohl Gott mit ihnen war, streiten sie sich noch und geraten sich in die Haare und kommen nicht allein klar, braunen Richter sozusagen. Und Mose macht das. Also die Leute drängten sich vor ihm vom Morgen bis zum Abend. Als sein Schwiegervater sah, wie viel Arbeit Mose damit hatte, fragte er ihn, was machst du dir da für eine Mühe? Die Leute drängen sich vor dir vom Morgen bis zum Abend. Musst du das alleine tun? Mose sagte, was soll ich machen? Sie wollen eine Entscheidung von Gott haben. Wenn zwei von ihnen Streit haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und sage ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes. Sein Schwiegervater antwortete ihm, das musst du anders anfassen. Es ist einfach zu viel für dich. Du kannst nicht alles alleine tun. Du reibst dich damit auf und machst das Volk müde. Pass auf, was ich dir rate. Gott möge seinen Segen dazu geben. Deine Aufgabe soll es sein, in schwierigen Rechtsfällen die Entscheidung Gottes einzuholen. Du sollst ihnen auch die Gebote und Anordnungen Gottes erklären und ihnen sagen, welche Regeln für das Zusammenleben des Volkes gelten sollen. Für die leichteren Streitfälle aber wählst du angesehene Männer aus, die nach Gottes Geboten leben, zuverlässig und unbestechlich sind. Setze sie ein als Verantwortliche für jeweils 1150 und 10. Sie sollen dem Volk jederzeit als Schiedsleute zur Verfügung stehen und die gewöhnlichen Rechtsfälle entscheiden. Nur mit den schwierigen Fällen kommen sie zu dir. Mach dir die Last leichter, lass sie daran mittragen. Wenn Gott damit einverstanden ist und du so verfährst, wirst du unter der Last deines Amtes nicht zusammenbrechen und die Leute werden immer zufrieden nach Hause gehen. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Mose ist in so einem Leitungshamsterrad. Er musste vieles tun und jetzt ist er irgendwie so in so einem Tunnelblick und denkt, er muss alles selbst machen. Und sein Schwiegervater gibt ihm kluge Ratschläge und er sagt nicht, hör mal zu, mein Schwiegervater, du kennst dich mit Herden und Vieh aus. Aber wer ist hier berufen als Chef der ganzen Angelegenheit? Sondern er hört zu und macht das. Er ist fähig, Ratschlag anzunehmen, sich beraten zu lassen. Und damit macht er es sich und dem Volk leichter. Gemeinde braucht Leiter, die nicht alles besser wissen, sondern lernen abzugeben und befähigte Menschen einzubeziehen, Menschen herauszufordern zum Dienen. Für eine Gemeindeleitungswahl ist das nicht ganz so einfach. Vielleicht neigen wir dazu, die vorzuschlagen und zu wählen, die alles selbst machen, dann brauche ich es ja nicht zu tun. Vielleicht neigen wir dazu, Menschen vorzuschlagen, die den Status quo so bestehen lassen, die nicht Unruhe reinbringen. Aber das führt eine Gemeinde in den Ruin, wenn wir alles so lassen, wie es immer war. Eine Gemeinde braucht Leiter, die uns liebevoll herausfordern, liebevoll, aber herausfordern, ihre Gaben zu entdecken, sie einzusetzen, dass wir Gottes Auftrag ausführen und nicht Status quo erhalten. Mose ist lernbereit, sein ganzes Leiterleben lang lernt er, muss er sich korrigieren selbst, muss auch sich von Gott manches anhören. Er macht Fehler, Leiter machen immer Fehler. Hoffentlich nicht immer dieselben, damit Platz ist für neue. Er muss um Vergebung bitten, dieser Mose, um an einem Ende dieses großartigen, menschlichen, gottgeleiteten Leiters heißt es, aber auch, Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Er war ein starker Leiter, der ein ganzes Volk bis ans gelobte Land geführt hat. Er durfte selbst nicht reingehen. Und in allem ist er nicht abgehoben, hat er keine Machtallüren bekommen, hat nicht gesagt, ich bin hier der Chef, alle halten die Klappe, sondern er war es demütig geworden. Das heißt, dass in dem Moment so, als sich seine Schwester Miriam und sein Bruder Aaron gegen ihn auflehnen und das Volk gegen ihn aufhetzen, da bleibt er demütig. Sie sagen, Gott redet zu uns genauso wie durch ihn. Was bildet er sich eigentlich ein? Mose schweigt. Mose, wenn man das Leben durchliest, und das ist, ich empfehle euch, diese 5 Bücher Mose zu lesen, heißt, eigentlich muss man bei 2. Mose anfangen. Und wenn ihr 2. Mose lest, zu beobachten, wie geht Mose eigentlich um? Er kämpft für sein Volk. Als Gott die Schnauze voll hat von seinem Volk und sagt, ich will es vernichten, geh ein bisschen zur Seite, sagt Mose, Gott, das solltest du besser nicht tun. Denk, was die anderen Völker denken. Gott hat sein Volk aus Ägypten rausgeführt in die Wüste, um es dort zu vernichten. Das kannst du nicht machen. Denk an deine Reputation. Und Mose kämpft für sein Volk, aber er kämpft nicht für sich. Er kämpft nicht für seine Ehre, er kämpft für Gottes Ehre. Er kämpft nicht für seine Darstellung, sondern er kämpft für das Heil seines Volkes. Das tun Leiter. Er tritt für das Volk ein, dieser Mose, als die schon gar nicht mehr auf ihn hören wollen. Er zieht nicht die Waffen, um seinen Stolz zu retten. Mose kämpft, betet, ermutigt andere. Er ist oft dabei erschöpft, manchmal frustriert, enttäuscht, zornig, sauer. Aber er geht mit Gott und unter Gottes Leitung und Formung lernt er und ist demütig. Und was heißt denn eigentlich demütig sein? Es heißt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, das, was ich eben hier an die Wand geworfen habe, ich weiß, dass ich gesegnet, gerettet, befreit und beschenkt bin. Ich weiß, dass ich von Gott begabt bin. Ich weiß aber auch, dass ich nicht Gott bin. Ich weiß auch meine Grenzen und dass ich ich selbst brauche, dass ich begleitet werde. Das heißt Demut. Das heißt nicht, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Das ist ein Komplex. Und Demut und Komplex sollten wir sehr deutlich unterscheiden. Mose kann demütig sein, weil er sein Mangeldenken überwunden hat. Demut heißt eigentlich befreit leben. Ja, Mose macht Fehler, schwerwiegende Fehler, für die er sogar schwere Konsequenzen tragen muss. Er darf nicht mit ins gelobte Land. Aber in allem steht Gott zu ihm, begabt ihm mit allem, was er für seine Berufung braucht. Gott steht zu ihm, er verlässt ihn nicht bis zu seinem Lebensende. So am Ende dieser Predigt möchte ich einige Punkte aufzeigen, die wir von Mose lernen können, die Leiter auch von Mose lernen können. Und hoffentlich lernen wir es. Und als ich das Leben von Mose mir so angeguckt habe, dachte ich, das sind einige Dinge, bei denen ich zu lernen habe. Und ich aber auch lernen darf, weil ich froh bin, dass Gott mir auch Raum gibt zum Lernen. Lernen von Mose. Leiter überwinden Mangeldenken und leben als Gesegnete Gottes. Leiter rechnen mit Gottes Möglichkeiten, entdecken ihre Gaben und setzen sie ein. Leiter sind teamfähig. Leiter fordern und fördern Gemeindeglieder in ihrer Berufung und ihren Auftrag zu entdecken und zu leben. Leiter sind lernbereit und lassen sich raten und beraten. Und Leiter sind demütig, das heißt, sie wissen, wer sie sind und wer sie nicht sind. Das können wir von Mose lernen. Und in der nächsten Woche werden wir von Petrus lernen. Amen.